Hier ist Radio Nordpol. Dies ist eine weitere Sondersendung im Rahmen der Begleitung des Prozesses am Landgericht Dortmund. Vorab ein Hinweis in eigener Sache. Wir möchten euch darum bitten, kommerzialisierte Plattformen wie Spotify zu meiden. Bitte nutzt freie Podcast-Player und unterstützt selbstverwaltete und selbstorganisierte linke Strukturen. Der Prozess am Dortmunder Landgericht wird von abolitionistischen Bewegungen in Dortmund wie der Defunte Police Gruppe als auch Copwatch-Gruppen in Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main beobachtet. Abolitionistische Bewegungen fordern die Abschaffung von Strafregimen wie der Polizei, Gefängnissen, aber auch das Ende psychiatrischer Zwangsbehandlungen oder des Sanktionsregimes deutscher Jobcenter. Der lateinische Begriff Abolitio bedeutet Abschaffung oder Aufhebung. Ausgehend von einer Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei im 18. Jahrhundert in Europa setzen sich die aufklärerischen als auch protestantischen Gedanken in Amerika und Afrika weiter durch. Wir haben mit dem Sozialwissenschaftler und Philosoph Daniel Leuk darüber gesprochen, warum die Identifikation der Deutschen mit der Polizei so ausgeprägt ist, warum reformistische Ansätze nicht ausreichen und wie eine Gesellschaft ohne Korps aussehen kann. Daniel Leuk ist Professor an der Universität Amsterdam und hat 2022 mit Vanessa Thompson den Reader Abolitionismus im Surkamp Verlag veröffentlicht. Seit Dezember 2023 läuft der Prozess am Landgericht Dortmund gegen die 5 PolizeibeamtInnen, die am Einsatz um den getöteten Mohamed Lamine Dramee beteiligt waren. Wenngleich die Staatsanwaltschaft Dortmund davon ausgeht, dass der Einsatz der PolizeibeamtInnen absolut unverhältnismäßig abgelaufen ist, erleben wir von kommunalpolitischer wie landespolitischer Seite, dass eine Kritik an der Polizei wie Blasphemie erscheint. Innenminister Reul sowie Polizeipräsident Lange haben über einen langen Zeitraum das Notwehrnarrativ aufrechterhalten. Ebenso scheint es in großen Teilen der deutschen Mehrheitsgesellschaft kaum einen Zweifel am rechtmäßigen Verhalten der Polizei zu geben. Woher kommt diese Identifikation mit der Polizei?
Ich glaube, dass die Art und Weise, wie Menschen über die Polizei denken, sehr viel damit zu tun hat, was für Erfahrungen sie selber mit der Polizei gemacht haben. Und die meisten weißen Menschen oder gut situierten Menschen, Mittelstandsmenschen, haben eben selten Kontakt mit der Polizei und wenn, meistens dann, weil sie sie selber gerufen haben. Und da ist es ganz anders für Menschen, die nicht weiße Menschen sind oder Drogennutzerinnen oder arme Menschen oder Sexarbeiterinnen, viele andere Gruppen, die sehr häufig mit der Polizei in Kontakt kommen und die die Polizei nicht selber rufen würden oder oft nicht, sondern die eben häufig einfach nur die Objekte polizeilicher Interventionen sind. Und diese unterschiedlichen Erfahrungen, die sind nicht einfach nur äußerlich, sondern die prägen uns auch, wie wir über die Polizei denken. Viele gesellschaftlich marginalisierte Gruppen würden intuitiv vielleicht die Polizei eher meiden, weil sie eben als eine Gefahr sehen oder als einen Unsicherheitsfaktor. Und viele andere Menschen, die Mehrheitsgesellschaft, die Mehrheitsperspektive, kann sich leichter mit der Polizei identifizieren. Auch deshalb, weil sie ja ständig sehen, wie die Polizei nicht sie, sondern die anderen kontrolliert. Also wenn man in Dortmund im Hauptbahnhof ist und man sieht jeden Tag, wie die Polizei eben Menschen of Color an die Wand stellt, kontrolliert, dann wird mir als weißer Person dadurch ja auch signalisiert, wer gefährlich ist, gegen wen was gemacht werden muss, dass das vielleicht Drogendealer sind oder dass die sonst irgendwas getan haben und dass ich aber selber nichts zu befürchten habe. Und deshalb glaube ich, ist es für die Mehrheitsgesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft wird es nahegelegt, sich mit der Polizei zu identifizieren. Und das ist nicht nur eine einmalige oder spontane Sache, sondern eben was auch immer wieder eingeübt wird. Das hat dann was damit zu tun, wie die Medien moralische Paniken erzeugen, wie es in der Politik verhandelt wird, wie auch die Polizeigewerkschaften die Interessen der Polizei immer wieder lautstark vertreten. Und dagegen haben eben die Opfer der Polizei kaum eine Chance, Gehör zu finden. Die kommen eben nicht in den Talkshows vor, die kommen nicht in den Zeitungen vor, sondern die, über die wird immer nur berichtet, sodass eigentlich alles darauf ausgerichtet ist, für die weiße Perspektive oder die Mehrheitsperspektive, dass man die Seite der Polizei einnimmt.
Im Fall von Mohammeds Ermordung kommen zwei entscheidende Faktoren zum Tragen. Mohammed befand sich in einer psychischen Krisensituation. Er hat seine Suizidgedanken gegenüber den MitarbeiterInnen der Jugendhilfeeinrichtung geäußert. Darüber hinaus war Mohammed eine POC. Er war aus dem Senegal über Spanien nach Deutschland geflüchtet. Reformistische Ansätze zur Veränderung der Polizei präferieren beispielsweise die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte in den Polizeidienst oder auch eine Anpassung der Polizeiausbildungsinhalte, zum Beispiel im Umgang mit Menschen in psychosozialen Krisen, um eine Veränderung der strukturellen Verhältnisse innerhalb der Polizeiarbeit zu erreichen. Wie siehst du das?
Ich glaube durchaus, dass man durch Polizeireformen gegebenenfalls einiges erreichen kann, dass vielleicht es zu etwas weniger Gewalt kommt oder dass weniger Racial Profiling stattfindet. Aber dass man generell sehr skeptisch sein sollte, was so reine kosmetische Veränderungen angeht. Studien gerade in den USA mit Polizeireformen zeigen zum Beispiel, dass die Frage, wie viele schwarze Menschen bei der Polizei sind, nicht unbedingt einen Unterschied macht, dabei wie rassistisch sie ist. Das liegt oft daran, dass neue Kolleginnen, die dann vielleicht einen Migrationshintergrund haben oder eben selber Menschen of Color sind, sich zunächst einmal auch ihrem dem Gruppengeist anpassen müssen, dass sie auch sehr schnell selber lernen und auch ja unter Druck gesetzt werden, dass sie diese Perspektive übernehmen müssen, sodass eigentlich die reine Veränderung der Einstellungspraktiken nicht unbedingt was dabei daran grundlegend verändert. Genauso ist es mit der Ausbildung. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie weit verbreitet rechtsextremes Gedankengut bei der Polizei ist, was ja auch immer wieder dokumentiert ist, aufliegt in WhatsApp-Gruppen, Gruppenchats, wo wirklich menschenverachtende Inhalte geteilt werden, da wird Sensibilitätstraining nichts dran ändern. Das sind tiefgreifende, weltanschaulich verankerte Vorurteile und Diskriminierungsstrukturen. Das wird nicht dadurch zu lösen sein, dass man kosmetische Änderungen durchführt, sondern da muss wirklich grundsätzlich was passieren. Ich würde sagen, die Reformmaßnahmen, die geeignet sind, sind zum Beispiel alle, die für eine bessere Verantwortung der Polizei gegenüber der Gesellschaft eintreten, wie zum Beispiel Polizeibeauftragte, unabhängige Untersuchungsinstanzen, wo die Polizei nicht gegen sich selber ermitteln muss bei Fehlverhalten, sondern es zivilgesellschaftlich besser kontrolliert werden kann. Letztlich muss es aber darum gehen, insgesamt bestimmte Aufgaben von der Polizei wegzuverteilen in andere zivilgesellschaftliche Institutionen, wie zum Beispiel bei Menschen mit psychosozialen Krisen ist ja klar, dass die Polizei nicht die geeignete Instanz ist, um dieses Problem anzugehen, sondern dass es da eben eine bessere Gesundheitsinfrastruktur braucht. Oft geht es auch einfach darum, bessere Formen von Wohnungen, Wohnstrukturen, Teilhabestrukturen und so weiter aufzubauen. Und das ist was die Polizei grundsätzlich nicht leisten kann. Deshalb sehe ich mich eher in der Nähe der auch ja von den USA, von den US-amerikanischen Diskussionen inspirierten Debatten um das Defunding, also der Abzug der finanziellen Ressourcen von den repressiven Institutionen in Institutionen der gesellschaftlichen sozialen Teilhabe.
AbolitionistInnen fordern die Abschaffung der Gefängnisse wie auch der Polizei. Wie sieht der Umgang mit gewaltausübenden Personen in dieser Gesellschaft dann aus?
Ja, das ist sicher eine Frage, die vielen Menschen Sorge macht bei dieser Forderung nach der Abschaffung der Polizei, dass man eben denkt, wenn die Polizei nicht mehr existiert, wer soll uns dann vor Gewaltverbrechen schützen? Insbesondere Vergewaltigungen werden sehr häufig als Gefahr gesehen. Und darauf kann man, glaube ich, auf verschiedener Ebene antworten. Das erste ist, dass die Polizei oder insgesamt die Strafinstitutionen unserer Gesellschaft ja jetzt auch schon keine gute Antwort auf diese Verbrechen geben. Im Gegenteil kann man sehen, dass sie geeignet sind, um diese Form von Gewalt noch mehr zu reproduzieren. Es ist zum Beispiel nachgewiesen, dass von Angehörigen der Polizei, von Polizistinnen und Polizisten vor allem, eine viel höhere häusliche Gewalt ausgeht als von dem Durchschnitt der Gesellschaft. Das liegt auch mit dem stark verbreiteten Maskulinismus, mit bestimmten Männlichkeitsbildern und so weiter, hängt das zusammen. Auch das Strafrecht ist häufig gar nicht geeignet, diese Probleme zu lösen. Menschen, die ins Gefängnis kommen zum Beispiel, sind dann danach noch stärker ausgeschlossen, stigmatisiert, aber auch brutalisiert auf eine Weise, sodass ja die Frage gar nicht ist, wie kann man das stattdessen machen, sondern was kann man endlich anfangen zu machen, um Gewalt insgesamt zu bekämpfen. Und man muss da vielleicht auch sehen, dass das ein sehr, sehr kleiner Teil ist von dem, was die Polizei, wofür die Polizei jetzt zuständig ist. Also es ist ja nicht so, dass die Polizisten eigentlich die ganze Zeit dabei sind, Vergewaltiger zu verhaften, sondern sie machen sehr viele andere Sachen, von der Verkehrsregelung bis hin zu BTMG-Verstößen und so weiter. Sodass es vielleicht auch ein bisschen eine Fehlschwerpunktsetzung ist, wenn man sich nur auf dieses Thema kontrolliert. Und schließlich glaube ich, ja, man muss sich genau anschauen, was sind die Ursachen von Gewaltverbrechen und insbesondere von sexualisierter Gewalt oder häuslicher Gewalt. Und da kann man sehen, dass es zum Beispiel sehr viel eben damit zu tun hat, dass es Gewalt gegen Frauen ist, dass es sich um die Frage handelt, was es für Männlichkeitsbilder gibt. Es braucht bessere Schutzräume für Frauen, es müssen Frauenhäuser. Das ist übrigens auch die Erkenntnis der autonomen Frauenbewegung in Deutschland, zu sagen, wir wollen nicht selber die Polizei rufen bei sexualisierter Gewalt und damit eine andere Mackerstruktur wieder stärken, sondern wir wollen autonome Schutzstrukturen aufbauen, in denen die Betroffenen von solchen Gewaltformen Zuflucht finden können. Also das müsste man ausbauen und stärken. Und insgesamt müsste es einfach einen gesamtgesellschaftlichen Kampf gegen Formen von sexualisierter Gewalt und von Sexismus, von patriarchalen Strukturen insgesamt geben. Da muss jeder Teil der Gesellschaft, von der Erziehung bis zu Freundeskreisen, bis zu Familien, politischen Institutionen und so weiter, müssen da ganz anders mit umgehen, sodass es zu einem effektiven Bekämpfen von diesen Gewaltformen kommen kann. Es ist auch so, dass es in der abolitionistischen Tradition eine sehr lange Diskussion darüber gibt, wie es sein kann, wie man es schaffen kann, einen kollektiven Umgang mit solchen Formen zu finden, der sich konkret ausrichtet an den konkreten Bedürfnissen der gewaltbetroffenen Personen, denen ja häufig überhaupt nicht geholfen ist dadurch, dass jetzt der Täter bestraft wird, sondern wo es ganz oft um ganz andere Sachen geht, wie zum Beispiel um Wohnraum, um Aufenthalt, um soziale Absicherung und so weiter. Und wo es selbstorganisierte Strukturen gibt, die versuchen, diesen anderen Umgang auch zu ermöglichen. Experimente, die unter dem Stichwort wie Transformative Justice oder Community Accountability laufen, versuchen da so einen anderen Umgang, der eben eher auf eine Verantwortungsübernahme auch der gewaltausübenden Person setzt, zu entwickeln.
Kannst du uns einen kurzen Überblick über die abolitionistischen Bestrebungen in Deutschland geben?
Ja, man sagt häufig, dass der Abolitionismus eine Bewegung ist, die aus den USA kommt, was auch dem Namen nach richtig ist. Abolition bezieht sich oder stellt sich in die Tradition der Abschaffung der Versklavung in den USA. Durch die Black Lives Matter Bewegung, insbesondere nach 2020, nach dem Mord an George Floyd und Breonna Taylor, ist es sicher auch eine Bewegung, die ganz stark den Abolitionismus international auch wieder auf die Tagesordnung gesetzt hat. Es ist aber gleichzeitig wichtig zu sagen, dass der Abolitionismus immer schon international vernetzt war und dass es auch in anderen Kontexten schon seit Jahren und Jahrzehnten abolitionistische Gruppen und Bewegungen und auch theoretische Ansätze gab. In Deutschland gab es zum Beispiel schon seit längerer Zeit, seit den 60er, 70er Jahren im Bereich der kritischen Kriminologie Ansätze, die versucht haben, das Strafrecht abzuschaffen, insbesondere dann auch Unterbereiche wie zum Beispiel das Jugendstrafrecht oder auch der strafrechtliche Verfolgung von Betäubungsmitteln. Gesetzverstößen, also darauf zu verzichten oder eben ganz ohne das Strafen auszukommen und dabei und andere Formen der gesellschaftlichen Konfliktschlichtung oder der Sicherheitsherstellung versucht haben zu entwickeln. Das sind Leute, die häufig eher im juristischen Bereich tätig waren. Es gibt auch eine sehr, sehr lange Geschichte der Antipsychiatriebewegung, Menschen, die sich gegen Zwangseinweisungen in der Psychiatrie gewehrt haben. Und es gibt vor allem eine sehr, sehr lange Geschichte im Bereich des Refugee-Aktivismus, des No-Border-Aktivismus, angefangen bei der Flüchtlingskarawane, aber auch Kein Mensch ist illegal, die Bewegung. Und heutige Kämpfe von Geflüchteten, wie zum Beispiel Abolish Frontex, die versuchen, diese Kritik an staatlicher Gewalt auf das europäische Grenzregime zu übertragen und eben versuchen, andere, die eben dort versuchen, staatliche Gewalt zurückzudrängen. Und dabei steht eben auch ganz oft der Kampf gegen Polizeigewalt, gegen Racial Profiling im Mittelpunkt. Da gibt es Gruppen, die schon seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich abolitionistische Motive in ihren Arbeiten hatten. Das ist zum Beispiel die Kampagne für Opfer rassistischer Gewalt in Berlin, COP. Das sind COP-Watch-Gruppen. Und so würde ich auch sagen, dass der Fall von Mohamed Rameh in Dortmund sich am besten durch eine abolitionistische Brille beschreiben und kritisieren lässt.
Angela Davis betont immer wieder, die Geschichte der Polizei kann nicht ohne die Historie des Rassismus erzählt werden. Wie lässt sich dieser Satz für Deutschland spezifizieren?
In den USA gibt es eine ganz stark institutionelle Verknüpfung der Polizei mit dem Rassismus, alleine dadurch, dass die Polizei dort sich eben vor allem in den amerikanischen Südstaaten aus den sogenannten Slave Patrols heraus entwickelt hat. Also Gruppen, die sich für das Wiedereinfangen von geflohenen, versklavten Menschen gekümmert haben. Und da gibt es eine direkte institutionelle Kontinuitätslinie. Aber auch in Deutschland gibt es eine lange Kontinuitätslinie des rassistischen Polizierens. Das liegt zum Teil daran, dass eben einige der polizeilichen Techniken, die die Polizei heute anwendet, direkt einen Ursprung aus dem Kolonialismus haben, aus den Praktiken des deutschen Kolonialismus. Aber auch einige rechtliche Konstrukte, wie zum Beispiel das Konstrukt der Schutzhaft, das ist etwas, was im deutschen Nationalsozialismus zunächst zur Anwendung gekommen ist. Aber viel wichtiger als diese technischen oder rechtlichen Sachen sind vielleicht einfach auch die Blickweisen, die von der Polizei auf schwarze Menschen, Menschen of Color geworfen werden, die eben ja dort eine bestimmte Form von Generalverdacht, einer Form von Generalverdacht unterliegen. Und das zieht sich eigentlich durch, also von einem Polizier, vor allem von Sinti und Roma, aber auch von Geflüchteten, der Diskurs über Ausländerkriminalität, jetzt der Diskurs über Clankriminalität, das sind alles Formen der Rassifizierung von Kriminalität, die diese Besonderheit des rassistischen Blicks der Polizei eigentlich hilft zu erklären.
Abolitionistische Forderungen sind erstrebenswert, gleichzeitig jedoch hoch voraussetzungsvoll. Wie Ruth Wilson Gilmore pointiert zusammenfasst, Abolitionismus setzt voraus, dass wir eine Sache ändern, nämlich alles.